zwinge, auf Dinge zu hören, die gut sind, von denen ich überzeugt bin, dass sie gut sind, nicht weil ich sie sage, sondern weil sie aus der Heiligen Schrift stammen. Und eure Aufgabe ist zu prüfen, ob das, was ich sage, denn wirklich aus der Heiligen Schrift stammt oder aus mir selbst. Und nicht alles, was ich persönlich sage, muss auch schlecht sein, aber es hat natürlich eine andere Autorität als das, was Wort Gottes ist. Ich möchte mit euch gleich, könnt euch entspannen, noch nicht, einen Psalm lesen. Ist das bei euch gottesdienstliche Tradition, die Psalmlesung? Nee? Ja, das ist aussterbend, das gibt es kaum noch, dass Gemeinden Psalmen, jedenfalls im evangelisch-freikirchlichen Raum, Psalmen gemeinsam lesen. Als ich in einer sehr missionarischen Gemeinde im Niedersächsischen, in der Nähe von Celle, zum Glauben gekommen bin, kannten wir das auch nicht. Da kam ich nach Münster und das war ein Kulturschock. Denn plötzlich war ich in einer Gemeinde in Münster, wo man Psalmen miteinander betete. Dann stand man auf, dann hat man so rote Liederbücher aufgeschlagen in den FEGs oder EFGs, ne? Und dann waren hinten Psalmen drin und dann wurden die gelesen. Naja, insofern, jetzt hat man ja keine Liederbücher mehr. Also aus Versehen, schon beim Blättern im Liederbuch, ist man manchmal auf Psalmen gestoßen und dann kam natürlich der Anstoß auch schneller bei der Gottesdienstleitung, ach, lass uns mal einen Psalm lesen miteinander. Ihr werdet das gleich miterleben und dann könnt ihr selber urteilen. Vielleicht kennt ihr das auch aus den großen Volkskirchen, aus der evangelischen oder eher noch katholischen Kirche, das Psalmgebet. Irgendwie hat das so den Vibe von rückständig, altertümlich. Ich kenne sogar Leute, die finden das unangenehm, wenn so viele Menschen das gleichzeitig das Gleiche sprechen. Die fühlen sich dann unangenehm erinnert an Kindheitszeiten, vielleicht im Kontext an katholische oder an evangelisch-landeskirchliche Zusammenhänge, wo alle das Gleiche sprechen und keiner weiß so richtig, um was es geht. Zumindest ist der Eindruck, entsteht manchmal. Manche empfinden dieses sprachlichen Gleichschritt, so wie im Marsch, ne? Man betet miteinander. Die empfinden das fast schon totalitär, vereinnahmend, unfreimachend. Andere gibt es aber, wenn man die fragt, dann sagen die, boah, ich kann genieß das. Das ist doch toll, die eigene Stimme wahrzunehmen als ein Teil einer größeren Gemeinschaft. Ich gehe auf eine gute Art und Weise auf im Chor der Gemeinde. Meine Individualität wird auf eine spezielle Art und Weise porös, transparent für die Gemeinschaft derer, die Gott nachfolgen, seit 2000, 3000 Jahren. Das ist doch wunderschön. Und den höchsten Genuss empfinden diejenigen, die Texte, die wir dann sprechen, sogar schon by heart kennen, die es also aus dem Herzen können, denen die Texte nicht neu sind, wo sie das erste Mal hören und dann anfangen zu grübeln und dann tobt der Text schon weiter, sondern die das gut kennen. Meine Oma, also Oma, Großmutter, hätte sie darauf bestanden wahrscheinlich, die kam aus so einem bürgerlichen, hochbürgerlichen Haushalt und die hat nach dem Essen manchmal gesagt, oh, ich habe mich wieder delektiert. Das kenne ich nur, also Delikatesse, ich habe mich delektiert. Ne? Und so gibt es Geschwister, die sagen nach dem Psalmgebet, was habe ich mich wieder delektiert, am Psalm 91. Und das würde ich gerne mit euch mal ausprobieren, ob euch Psalm 91 auch wie eine Delikatesse mundet. Dabei aber eine kleine Anmerkung. Beim Psalmlesen, wie bei anderen Texten, vor allem aus dem Alten Testament, ist euch vielleicht auch schon aufgefallen, oder wenn nicht, dann bekommt ihr jetzt ein Wort dafür, für eure Beobachtung, dass manche Dinge dort irgendwie zweimal gesagt werden. Ihr kennt da, also wir haben das schon mal besprochen in anderen Zusammenhängen der Predigtschulung. Nehmen wir mal ein Beispiel, Psalm 119, Vers 105. Also von mir aus könntet ihr auch da so, das raubt keine Aufmerksamkeit. Na, dann warten wir noch, okay. Psalm 119, Vers 105, dort lesen wir, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Weg. Ach, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Weg. Da steht ja ein Und dazwischen. Jetzt denke ich mal los. Bibellesen heißt ja denken. Was ist denn der Unterschied zwischen meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Weg. Dann grübel ich und grübel ich. Also das eine Mal leuchtet es meinem Fuß und das andere Mal wird es hell auf meinem Weg. Mein Fuß, ich befürchte, da gibt es gar keinen Unterschied. Was jetzt? Heißt das zweimal das Gleiche? Ja, das ist erstaunlich. Das ist ja erstaunlich. Dieser Vers heißt, gerade nach dem hebräischen Verständnis von Poetik und von dem, was sich reimt, heißt das, Gottes Weisung, Gottes Torah, Gottes Wort zeigt den Weg, den man im Leben gehen soll. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Weg. Zweimal das Gleiche. Wir würden sagen, als griechisch geprägte Leute, überflüssig. Man nennt das Redundanz. Zweimal das Gleiche. Hebräisch denkende Menschen würden sagen, ach, wie wunderschön, das reimt sich. Ich sage, es reimt sich ja gar nicht. Doch, es ist ein Inhaltsreim. Wenn man das einmal entdeckt hat, zweimal kommt das Gleiche, dann findet man das häufig, nicht überall, muss nicht gleich durchdrehen und das überall sehen, aber es gibt es an vielen Stellen. Amos 5, Vers 24, es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Es ströme das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit, was ist denn der Unterschied zwischen Recht und Gerechtigkeit? Wie ein nie versiegender Bach, beides das Gleiche. Man nennt das ein Parallelismus membrorum. Das könnt ihr euch merken oder vergessen, spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass ihr auf die Sache achtet. Achtet drauf beim Lesen der Psalmen, ob hier mit zwei Wörtern etwas verstärkt werden soll, etwas besonders ausgedrückt werden soll. Manchmal wird damit eine Spannung aufgerissen, Tag und Nacht. Manchmal wird genau das betont, indem es einfach doppelt knallt. Ne? So. Und wenn wir das jetzt miteinander lesen, Psalm 91, dann können wir darauf achten. Ich habe den Psalm mal so aufgeteilt, wir können das sehen. Ich hoffe, es ist groß genug, dass ihr das sehen könnt. Ich war eben ein bisschen, könnt ihr das lesen? Ja, falls nicht. Gut. Wir werden es so machen. Wir werden gleich ganz feierlich dazu aufstehen. Und dann werde ich immer den ersten Teil lesen. Und dann kommt so ein kleiner Gedankenstrich und dann lest ihr das bitte. Und dann wird sich so eine gewisse Dynamik entwickeln. Ja? Und wir können das laut und fröhlich lesen. Es muss ja nicht so ganz bedrückend werden an der Stelle. Einige Stellen werden wir gemeinsam lesen. Das sind die Stellen, bei denen sich es, ja, vielleicht der Chor alle gemeinsam gesprochen haben. Wie das gebetet wurde wirklich damals, ist uns leider nicht vertraut. Wir machen es so, wie wir es heute können. Ja? Lasst uns doch aufstehen und Psalm 91 miteinander lesen und vielleicht sogar beten. Ich beginne und dann macht ihr den zweiten Teil. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht. Denn er errettet dich vom Strick des Jägers. Er wird dich mit seinen Fittichen decken. Seine Wahrheit ist Schirm, dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht. Vor der Pest, die im Finstern schleicht. Wenn auch 1000 fallen zu deiner Seite, gemeinsam, so wird es doch dich nicht treffen. Ja, du wirst es mit eigenen Augen sehen. Denn der Herr ist deine Zuversicht. Es wird dir kein Übel begegnen. Gemeinsam, denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Dass sie dich, ich lese jetzt alleine weiter, dass sie dich auf den Händen tragen. Über Löwen und Ottern wirst du gehen. Er liebt mich. Er kennt meinen Namen. Er ruft mich an. Und gemeinsam, ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und will ihm zeigen mein Heil. Amen. Dankeschön, wir setzen uns. Vielleicht haben wir einen Eindruck gewonnen davon, wie diese Psalmen höchstwahrscheinlich ein lebendiges Geschehen einer Gemeinde waren, die miteinander aufeinander reagiert haben. In der Musiktheorie nennt man das Call and Response. Also der eine sagt was und die Crowd die antwortet dann. Das finden wir im Hip-Hop und überall. Die Wurzeln sind hier. Wenn wir uns auf den Inhalt mal konzentrieren, dann sehen wir, es werden hier so viel ernste Dinge erwähnt, so viel Dinge, von denen man eigentlich möchte, dass sie einem nicht begegnen. Ich habe den Eindruck, dass derjenige, der hier spricht, schon Erfahrungen gemacht hat mit dem, wovon er spricht, mit Leiden und Bewahrung, mit Kummer und mit Trost. Hier sind nicht in erster Linie theologische Überzeugungen, die geäußert werden, sondern jemand spricht von dem, was er erlitten hat. Und das, was jemand erfahren hat, hat ein anderes Gewicht. Ich muss zwar nicht auf alles hören, was Leute erfahren haben, gerade im medizinischen Bereich. Da gibt es ja Leute, die sagen, ah, ich hatte diese Schwierigkeiten und dann habe ich im Internet diese Spirale gekauft und seitdem die über meiner Tür hängt, ist es weg. Ich kann auf alles hören, ich muss aber alles nicht für bare Münze halten, was Leute mir erzählen an der Stelle. Ne? Aber wenn jemand eine Erfahrung gemacht hat, ist für ihn das natürlich sehr, sehr wichtig. Wir müssen es aber beurteilen. Hier aber spricht Heilige Schrift zu uns. Und das ist deswegen auf eine ganz andere Art und Weise wahrzunehmen. Parallelismus membrorum heißt, aus Zweier- oder Dreierzeugen Mund, in dem Fall der Satzglieder, wird Wahrheit gesprochen. Viele Dinge, die ich gleich sage, haben wir eben in der Einleitung von Tina schon gehört. Und das ist schön, denn es ist eine Wiederholung. Es ist ein Parallelismus der Gottesdienstglieder an der Stelle. Und das ist gar nicht schlimm. Die biblische Botschaft dieses Psalms lautet eigentlich, suche deine Zuflucht bei dem Gott, der dich liebt. Vertrau ihm für Zeit und Ewigkeit. Jetzt können wir eigentlich Schluss machen. Ja? Aber weil wir gerade so schön zusammen sind, gucken wir uns die Worte nochmal an, die uns wir hören. Wir hören hier Worte, die wir anderen vielleicht auch schon in einer Situation gesagt haben. Vertraue dem Gott, der dich liebt. Und jetzt werden uns heute Morgen diese Worte zugesagt. Einige von uns hatten vielleicht eine ähnlich durchwehte Woche. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt. Schirm des Höchsten, Schatten. Im Kindergottesdienst wird das häufig mit Regenschirmen nachgespielt. Ne? So schneidet man aus oder sowas. Ist auch schön, sollten wir auch nicht mit aufhören. Aber wenn wir richtig hingucken in den Text und vermuten, wie viel heftiger Regen zur Zeit in Israel da vorkommt, dann wird man sagen, es ist hier wahrscheinlich kein Regenschirm gemeint, sondern ein Sonnenschirm. Vielleicht sogar ein Baldachin. Ein Baldachin ist ja so ein rechteckiger Sonnenschirm, der Herrscherpersönlichkeiten vorweggetragen wurde, sodass sie dann im Schatten wandeln konnten. Ein Baldachin. Wer sich in die Nähe Gottes begibt, wer sich unter seinen Baldachin stellt, wer sich in die Nähe Gottes birgt, wer sich zu Gott kuschelt, der wird bewahrt. Der kann dann voller Zuversicht sagen, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg. Mein Gott, auf den ich hoffe. Gott, so wäre es schön, wenn wir das im Herzen sagen könnten. Gott ist meine Zuflucht. Er ist wie eine Festung, wie eine Burg. Zu ihm wende ich mich. Hierhin komme ich, wenn es mir schlecht geht. Suche ich Schutz, Trost und Mut. Ich kuschle mich in den Schatten, die mein großer Gott wirft. Ich kuschle mich in den Schatten, den mein großer Gott wirft. Und bin sicher bei ihm wie in einer Burg. Luther hat hier die Inspiration genommen für dieses evangelische feste Lied. Eine feste Burg ist unser Gott, eine gute Wehr und Waffen. Er hilft uns frei aus aller Not, die uns jetzt hier hat betroffen. Sonnenschirm und Bergfestung, beides sind Bilder. Gott ist keine Burg, Gott hat keine Zinnen. Es geht ja auch nicht darum, dass jetzt hier militärisch gekämpft wird, sondern es sind Bilder dafür, dass du dich im Sturm deines Lebens, ich greife das jetzt ein paar Mal auf, okay, im Sturm deines Lebens, dass du dich dort birgst, nämlich bei Gott. Gott wird dich nicht alleine lassen, denn er errettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. Was ist denn das Verbindende zwischen dem Strick des Jägers, der eine Falle legt, das ist damit wahrscheinlich gemeint, ist kein Lasso gemeint, ne? Sondern eine Falle wahrscheinlich. Was verbindet den Strick des Jägers und die verderbliche Pest? Vermutlich das Heimtückische, dass man es eben nicht sieht. Wie man die Falle nicht sieht, sieht man auch die Krankheit nicht, erst wenn sie ausgebrochen ist. Gott will dich bewahren vor den Dingen, die du nicht sehen kannst und denen du aus eigener Lebensklugheit auch nicht ausweichen kannst. Wir sind ja hier in der Versammlung von echt lebensklugen Menschen, jungen lebensklugen Menschen und reiferen und richtig reifen lebensklugen Menschen. Aber es gibt eben Dinge, denen können wir trotz aller Weisheit und Lebenserfahrung nicht ausweichen. Die sind heimtückisch und die überfallen uns plötzlich. Wie oft sind wir schon, mein Vater hat das immer gesagt, dem Tod von der Schippe gesprungen? Wie oft sind wir schon dem Tod von der Schippe gesprungen? Manche können es an den Fingern aufzählen. Ich befürchte, es war viel öfter. Nur wir haben es gar nicht gemerkt. Wie oft sind wir in kriseligen Situationen im Autoverkehr oder sonst irgendwo weggekommen und Leute haben sich an den Kopf gefasst und wir sind total fröhlich weitergefahren, was wir überhaupt nicht geschnallt haben an der Stelle. Wie oft wird über uns geredet? Wie oft wird über uns gelästert? Wie oft werden wir verdächtigt? Wie oft wird über uns spekuliert? Wir bekommen es gar nicht mit. Wir tun gut daran, darauf auch in Zukunft nicht zu achten, sondern in einer getrösteten Naivität, in einer guten biblischen Einfalt unser Leben zu führen. Als Menschen, die sich im Chaos einer vollkommen undurchschaubaren Weltgeschichte erfahren, als unendlich verletzbare Menschlein. Wir sind zart, verletzbar und wir schlagen uns mehr recht als schlecht durch und wollen trotzdem anderen Leuten noch ein Segen sein. Ja, geborgen sein trotz aller möglichen Gefährdung. Geborgen sein trotz aller möglichen Gefährdung. Das will uns Gott schenken und will uns darüber noch zum Segen machen. Das heißt, wir sind bis hierher gekommen und können darauf vertrauen, dass Gott uns weiter begleiten wird. Er wird dich mit seinen Fittichen decken und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Gott hat Flügel? Wir sind dabei, Bilder kennenzulernen. Ja? Manche denken hier, manche Ausleger, an die Flügel der Cherubim, der Thronengel. Das ist eine schöne Vorstellung. Flüchte mich zu Gottes Thron, in die Stiftshütte unter die Cherubim-Flügel. Das mag sein. Das mag sein. Das ist eine schöne Vorstellung. Wisst ihr, das Gute ist, wir müssen das doch nicht entscheiden, ob es so ist. Manchmal gibt es im christlichen Bereich und in unserem Bereich auch so ein Drängen. Das muss jetzt aber klar sein. Pff, wer sagt denn, dass es klar sein muss? Die wenigsten Dinge im Leben sind klar. Ja? Werd mal locker, komm mal klar damit, dass es nicht klar ist. So, ja? Jesus nimmt das Bild auf und sagt in Matthäus 23, als er über Jerusalem weint, wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, er spricht zu Jerusalem quasi, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel sammelt und ihr habt nicht gewollt. Jesus selber vergleicht sich mit einem Huhn, muss man ganz offen sagen, mit einem Huhn. Und insofern ist es doch nicht fern zu denken, dass auch dieses Bild hier tatsächlich meint, Gott birgt unter seinen Fittichen, wie eine Henne, wie eine Glucke sich um die kleinen Küken kümmert. Das ist das Bild an der Stelle. Wie die Flügel einer Henne will Gott dein Schutz sein, will sich vor dich stellen, dich bewahren. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild nach vorne. Dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht, achtet mal drauf, vor der Nacht, vor dem Pfeil, der des Tages fliegt, vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt. Nacht, Tag, Mittag. Was will der Psalm uns sagen? Du bist ganz geborgen bei Gott. Und jetzt bitte frag nicht, was ist denn 16.15 Uhr? Bin ich da auch geborgen? Ja? Ja, da bist du auch geborgen. Ja? Also das will der Psalm ausdrücken. Du musst nicht erschrecken vor dem Grauen der Nacht. Du darfst geborgen sein. Wenn auch 1000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Das ist jetzt ein Bild, das leider schlimm aktuell ist. Es ist eine militärische Situation. Treffen ist jetzt nicht ein Los gemeint bei der Lotterie, ne, sondern es geht um Pfeile. Es ist eine militärische Situation, es ist eine kriegerische Situation. Und jetzt müssen wir aufpassen. Wenn wir dieses Bild, dieses militärische Bild zu schnell übertragen, könnte ich ja sagen, ja, das ist die Verheißung Unverwundbarkeit für christliche Soldaten im Krieg. Nein, ist es nicht. Ist es nicht. Oder bei Autofahrten. Du fährst ja wie ein Henker. Ja, kennst du Psalm 91 nicht? Ne? So, ne? Das ist Quatsch. Das ist gefährlicher Quatsch. Ne? Das ist also nicht die Verheißung für Unverwundbarkeit. Tausende werden umkommen im Straßenverkehr, ich nicht. Ne? Nein, Gott verspricht mir und dir seine bergende Nähe. Aber das ist kein Privileg, was wir Gott aus der Hand reißen dürften und selber führen dürfen. Gottes Verheißungen lassen sich von Gott nicht trennen. Es ist kein Zauberstab, wie bei Harry Potter, den man einfach jemanden wegnehmen kann. Sondern nur in der Bindung an Gott haben wir diese Verheißung. Und jetzt wird's leider ernst. Wir haben kein Recht zu wählen, wie wir Gottes schützende und bewahrende Nähe erleben wollen. Wir haben leider kein Recht. Na? Ja, die Bergen auch unter ihren Fittichen. Ne? Also wir haben kein Recht zu wählen, wie wir diese Erfahrung der Geborgenheit erleben wollen. Gottes Bewahrung lässt sich nicht von Gottes Willen trennen. Das will ich kurz deutlich machen. In Lukas 4 lesen wir von der Versuchung Jesu in der Wüste. Der Teufel schlägt Jesus vor, sich von der obersten Zinne des Tempels hinabzustürzen. Das ist eigentlich nicht so eine gute Idee, aber er sagt, der Teufel kennt Psalm 91. Und er sagt Jesus mit den Versen 11 und 12 unseres Psalms, wieso? Gott doch seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Steht doch da, sagt der Teufel. Machet. Jesus kontert. Jesus kennt die Heilige Schrift. Und er sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Zitiert aus 5. Mose 6. Ja, Gott wird dich bewahren, aber so wie er will. Er wird dich bergen, so wie er es für gut erachtet. Was dir begegnet im Leben, und ich sage das jetzt nicht leichtsinnig oder leichtfertig, durfte an Gott vorbei. Und das sage ich nicht, weil ich mich einer großen Naivität verschrieben habe oder die Augen vor der Welt verschließe, könnt ihr mir trotzdem vorwerfen natürlich, ja, aber sondern weil das Botschaft Heiliger Schrift ist. Und die Botschaft Heiliger Schrift ist größer als das, was ich sehe, als das, was ich verstehe, auch größer als das, was ich persönlich für gut erachte oder als das, was ich rechtfertigen kann. Das, was dir begegnet im Leben, trotz der Bewahrung durch Gott, durfte an Gott vorbei. Ich bin mir des Drucks bewusst, der jetzt entsteht bei einigen von euch. Der dadurch entsteht, dass man jetzt irgendwie genötigt wird, auch die schlimmsten Erfahrungen im Leben von Menschen irgendwie noch gut zu finden. Und ich gebe ehrlich zu, ich empfinde hier eine Erklärungslücke. Wie passen Gottes Bewahrung und die schlimmsten Erfahrungen von Menschen in der Vergangenheit und in der Gegenwart zusammen? Ich gönne mir mittlerweile die Freiheit, auch keine Antworten zu haben. Ich weiß nicht, wie das alles zusammenpasst. Und niemand glaubt, muss dort eine Lösung, eine Erklärung, eine Gleichung finden an der Stelle. Ich glaube aber, dass das zusammenpasst. Und ich hoffe inbrünstig, dass es eines Tages sich offenbaren wird. So wie die Herrlichkeit der Kinder Gottes sich offenbaren wird, so wird auch das zusammenpassen, wie dein Leiden, das, was dir zugestoßen ist, was Gott mit Sicherheit nicht wollte, wie das alles mit der Bewahrung Gottes und der Liebe Gottes zusammenpasst. Es wird offenbar werden. Am Schluss unseres Psalms spricht Gott selbst und der Rhythmus ändert sich. Er liebt mich, darum will ich ihn oder sie erretten. Ich lese mal mit Sie, ja? Das ist schön. Er kennt meinen Namen, darum will ich sie schützen. Er ruft mich an, darum will ich sie erhören. Ich bin bei ihr in der Not, ich will sie herausreißen und zu Ehren bringen. Ich will sie sättigen mit langem Leben und will ihr zeigen mein Heil. Merkt ihr, wie hymnisch das wird? Wie gewaltig, wie schön das an der Stelle wird? Und jetzt stelle ich mir ehrlich gesagt vor, jetzt habe ich es mit Sie gelesen, da nehme ich auch einen weiblichen Namen, dieser hymnische Text, mein Heil zeigen und so, das gilt für Helga Kotzonik aus Wanne-Eickel. Dann denke ich, wow, ein bisschen viel Hymnus für Helga Kotzonik. Ich weiß nicht, ob es eine Helga Kotzonik gibt. Wenn nicht, entschuldige ich mich. Ja, herausreißen, zu Ehren bringen, will zeigen mein Heil. Und jetzt gibt es bei einigen Geschwistern einen Gedanken, ein Zweifel, der sich leise anmeldet. Der Zweifel lautet nämlich, sag mal, gilt diese Verheißung gar nicht mir? Vielleicht gar nicht uns? Sondern nur dem, dem sie vom Teufel als Versuchung vorgehalten wurde, wie wir eben gelesen haben, Lukas 4? Sag mal, ist das vielleicht eine messianische Verheißung? Das ist mit Sicherheit, die nur dem Messias gilt und gar nicht uns? Die eine Seite stimmt auf jeden Fall. Jesus nahm diese Aussage für sich in Anspruch. Er sah sich als der geliebte Sohn. Er hat dem Teufel nicht geantwortet, der Psalm hat nichts mit mir zu tun, sondern er hat gekontert, hat damit gesagt, ja, der Psalm hat wohl mit mir zu tun. Jesus versteht sich als der geliebte Sohn und geht dennoch in den Tod. Psalm 91 gilt für Jesus, das erstmal auf jeden Fall. Und dennoch geht Jesus in den Tod. Für Jesus war die bergende Nähe Gottes unter dem Baldachin, unter den Fittichen und der Gang ans Kreuz kein Widerspruch. Der Weg Gottes führte ihn ans Kreuz, in den Tod, in die Auferstehung der Toten. Die Auferstehung der Toten ist das Beglaubigungssiegel auf dem Anspruch, Jesu der Messias zu sein. Jesus geht in den Tod. Die Verheißung aus Psalm 91 gehören Jesus. In ihm zeigt sich die Bewahrung Gottes im Leiden, durch das Leiden hindurch, durch den Tod hindurch, ins Leben hinein. Für Jesus gehört beides zusammen. Und wir? Du und ich? Das langt an Spannung. Selbst wenn die Verheißung Psalm 91 nicht uns gelten würde, sondern nur Jesus als dem gesalbten Messiaskönig, selbst wenn das so wäre, und ich bin mir da nicht sicher, ob das so ist, selbst dann haben wir nun Anteil an dem Heilsversprechen Gottes. Wodurch hast du denn Anteil an den Verheißungen des alten Bundes? Wodurch hast du denn Anteil am Psalm 91?
Dadurch, dass man sich dann hat taufen lassen und damit dann zu einem neuen Leben wieder auferweckt wurde in Jesus Christus.
Durch den Glauben. Amen, Bruder. Ganz genau. Ganz genau. Durch den Glauben. Richtig. Durch den Glauben. Der Glaube ist nicht für Wahrhalten, sondern heißt zutiefst Identifikation mit Jesus Christus. Es kommt zu einer Gemeinschaft, in der alles ausgetauscht wird. Jesus erhält meine Schuld, meine Verzweiflung, mein Zerbruch, meine Sünde und ich bekomme von ihm Heil, Leben für Ewigkeit, Geborgenheit, Trost, Erkenntnis, all das. Wir glauben heißt zutiefst einander sich anvertrauen, wie in einer Liebesbeziehung. Was dein ist, ist mein. Römer 8 lesen wir, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, Gott, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Alles. Im Glauben an Jesus sind wir mit allem beschenkt. Epheser 1. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Wir sind gesegnet im Glauben. Die Verheißungen des alten Bundes gelten auch für uns im Glauben, in der Verbindung zu Christus. Vers 4, denn in ihm hat er uns erwählt. In Jesus Christus bist du erwählt. nicht durch das, was du frömmigkeitsmäßig auf die Kette kriegst. In Christus bist du erwählt. In ihm, Vers 7, haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt. Im Vertrauen auf Jesus Christus bist du zum Erben eingesetzt. Und auch diese Verheißung aus Psalm 91 gelten dir. Und im Glauben darfst du da deinen Fuß drauf stellen. Wenn du auf Jesus vertraust, dann schenkt er dir einen Platz unter dem Baldachin Gottes. Gott birgt dich, schützt dich, so wie er es in seiner Güte und Barmherzigkeit für richtig hält. Bei Jesus führte der Weg ans Kreuz, durch den Tod zum Leben. Unser Lebensweg wird nicht identisch aussehen, aber wir sollten uns nicht wundern, wenn Elemente von Leben und Sturm in ihm auftauchen. Und jetzt ist etwas, das ich dreimal wiederholen möchte. Dass dir Schweres im Leben begegnet, heißt nicht, dass Gott dich nicht liebt oder du Gott falsch liebst. Dass dir Schweres im Leben begegnet, heißt nicht, dass Gott dich nicht liebt oder du Gott falsch liebst. Jetzt sage ich es nochmal. Dass dir Schweres im Leben begegnet, heißt nicht, dass Gott dich nicht liebt oder du Gott falsch liebst. Wir alle erleiden Dinge auf unterschiedlichem Niveau. Von Krankheit, Schmerzen bis zu den auf den ersten Blick harmlosen Schmerzen des nicht zum Kindergottesdienst eingeladen sein, obwohl alle anderen eingeladen werden. Das sind Leiden auf unterschiedlichen Niveaus und trotzdem wir alle leiden an den Dingen. Dass dir diese Dinge passieren, liegt nicht daran, dass Gott dich nicht liebt. Paulus sagt, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, nach irgendein anderer Quatsch uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Nichts kann dich davon trennen. Die Frage ist, wie du damit umgehen möchtest. Die Frage ist, wie wirst du damit umgehen? Und das ist mehr als Psychologie. In der Psychologie nennt man es Reframing. Ich kann alles mit einem neuen Rahmen versehen. Aber hier ist es mehr als Psychologie. Wie willst du dein Leben lesen? Willst du dein Leben lesen von den Dingen, die schiefgegangen sind? Von den Verletzungen, von deinen Niederlagen her? Oder willst du lernen, ich predige mir selbst, wollen wir lernen miteinander unser Leben von dem Segen zu denken und zu deuten, den wir in Christus erfahren haben? Von den Geschwistern, die uns begegnen, von den Dingen, die uns gelungen sind, von der Hilfe, die wir erfahren haben, von den Dingen her, vor denen wir bewahrt worden sind. Wir werden dunkle Tage erleben und helle Tage, ja, klar. Wir werden fiese Schwierigkeiten erleben und unglaubliche Glücksfälle. Wir werden Leiden erleben und Bewahrung. Aber in Christus, in der Verbindung zu ihm, nehmen wir das eine wie das andere aus der Hand dessen, der uns liebt. Römer 8, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Das liest man nicht einmal und begreift es, sondern das ist ein Lebensprogramm. Lernen, das eigene Leben aus der Hand Gottes zu nehmen, das dauert ein Leben lang. Ich habe erst angefangen. Und ihr seid hier eine Gemeinschaft und könnt euch stützen und begleiten auf dem Weg dahin. Ich bin am Ende angekommen. Hat irgendwas von dem, was ich gesagt habe, für dich Sinn gemacht? Konntest du was mitnehmen? Haben dich Gottes Gedanken durch meine Worte erreichen können? Dann halte fest, was dich berührt hat. Das wird nicht viel sein. Aber das, was du berührt hat, halte fest und den Rest vergiss. Hast schon? Gut. Geht ja schnell bei Predigten, ne? Letzter Gedanke. Wenn du eine Entscheidung treffen musst, wenn du jetzt merkst, du musst eine Entscheidung treffen, dann triff sie. Am besten jetzt. Okay, heute. Ich möchte noch beten mit uns. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort, das uns über die Jahrhunderte, Jahrtausende erreicht hat. Und wir danken dir dafür, dass du uns deine Bewahrung zusagst, deine Nähe, deinen Schutz unter deinem Baldachin und deinen Fittichen. Und wir bekennen dir, dass wir dafür dankbar sind, dass wir aber auch Situationen erleben, in denen wir das nicht zusammenkriegen, wie Menschen so leiden müssen. Wir haben gelernt, in unserem Glauben auf Jesus zu schauen, unseren Herrn. Und für ihn passte das zusammen, die Bewahrung Gottes, die Nähe, die Geborgenheit und dennoch der Gang durch schwerste Situationen. Bitte schenk, dass wir Jesus lernen, nachzufolgen und dass wir lernen, unser Leben von dir her zu lesen. Dazu segne uns bitte durch deinen Geist über dein Wort. Amen.